Reflexion aus dem beschädigten Leben. Und ich komme mir im Moment beschädigt vor, aber vielleicht ist das ja so ein Dauerzustand, ich weiß es nicht. Was kann helfen, wenn man sich komisch fühlt? Kunst, Kultur, Musik und Literatur kann helfen. Und ich glaube auch, dass Kurt Tallert, alias Retro-Gott, genau das geholfen hat. Hallo Kurt.
Hallo Carsten.
Du bist ein Rapper, du bist ein Vater, du bist ein Schriftsteller, du bist ein politischer Mensch. Haderst du manchmal auch mit deinen Rollen, was du eigentlich bist?
Ja, also naja, ich glaube, ich habe meine Zweifel darüber, ob ich jede Rolle in der richtigen Zeit gut erfülle. Aber ich denke, dass das alles gut miteinander verbindbar ist und da auch Übergänge bestehen.
Es gibt also eine Zäsur von Menschen, die sagen, wenn sie Großeltern werden, wenn sie Eltern werden, wenn sie ein Kind haben, dass sich das komplett das Leben umkrempelt und zwar nicht umkrempelt und zwar auch mental. Wie war das bei dir?
Naja, ich glaube jetzt wir sprechen auch im Rahmen meines Buches, in Bezug darauf war das Vaterwerden tatsächlich so ein Anstoß, mich nochmal intensiver auch mit meinem Vater auseinanderzusetzen. Einfach weil ich mich selber gefragt habe, was für ein Vater werde ich eigentlich sein, was habe ich für ein Bild von Vätern irgendwie auch gelernt. Und dann bin ich natürlich auch wieder in eine Auseinandersetzung mit seiner Identität, mit seiner Geschichte gekommen. Und das war so ein Wendepunkt in Bezug auf mein Schreiben auch. Aber ich würde sagen, mich persönlich hat es Vater sein näher dahin gebracht, wer ich bin. Also so, es hat vielleicht so die Selbstwahrnehmung auch intensiviert, weil es ja auch relevanter ist, dann nicht nur für einen selbst, sondern man hat Verantwortung für einen anderen Menschen.
Du bist im Proberaum. Kommst du derzeit noch dazu, tatsächlich auch im Proberaum zu sitzen und was zu machen? Oder nimmt dich die Lesung, das Schriftstellersein, das Vatersein zu sehr ein?
Ja, ich komme sehr viel dazu eigentlich. Gerade so Konzerte und Lesungen finden auch vermehrt am Wochenende statt. Und unter der Woche kann ich dann, wenn die Kinder in der Schule sind, auch viel proben gehen. Ich habe auch vor anderthalb, knapp zwei Jahren angefangen, Trompete zu spielen. Und ich übe hier täglich.
Ah, zum Leidwesen von Mitbewohnten, oder?
Von niemand, weil das ja ein Proberaum ist, der gut akustisch abgeschottet ist. Hier war vorher auch eine Musikschule und ich störe damit nicht den inneren Frieden hier von irgendwem.
Ich umschiffe gerade irgendwie, weil ich merke, dass ich auf verdrängen will und eigentlich gar nicht drüber reden will. Ich will nicht über das KZ Buchenwald reden. Ich will eigentlich auch nicht über die Nazis reden. Ich will auch nicht über das Wahlergebnis reden. Ich würde eigentlich gern lieber über lustige Sachen mit dir sprechen. Das geht aber leider nicht. Zum einen, weil du ein Buch geschrieben hast, was auf der einen Seite witzig ist. Es ist bitter. Es geht ganz tief. Zum anderen müssen wir auch drüber reden, weil du ja zu uns kommst nach Thüringen am 12. September 19 Uhr, wirst du lesen aus deinem Buch, aus dem Debütroman. Der ja, wie ich finde, auch immer mit Schmerz zu tun hat und dann merke ich so, wir haben es gar nicht gelernt, Schmerz richtig auszuhalten. Wir sind so gewohnt, den Schmerz wegzudrücken. Geht's dir ähnlich?
Ja, also ich bin ein Mensch, also der durch seine Sozialisation jetzt auch gerade über die Geschichte meines Vaters, mit der ich so mit 6 Jahren in Berührung kam, das erste Mal am Ettersberg, als meine Mutter dort mit mir war, und mir so erzählt hat von der väterlichen Seite der Familie und eben der Geschichte unseres Landes, in dem wir leben. Ich bin ein Mensch, der sehr gewohnt ist, über diesen Schmerz auch zu sprechen und dem Raum zu geben. Aber natürlich in der Begegnung mit der Mehrheitsgesellschaft bin ich genauso die Konfrontation mit einem anderen oder eher mit einem verdrängenden Verhalten gegenüber diesen Themen, das auch gewohnt. Gleichzeitig ist die Musik für mich Hip-Hop, wo auch Wut, aber auch Trauer, Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, aber natürlich auch Freude, Selbstbehauptung und all das viel Raum einnimmt und auch wo die Wurzeln dieser Musik ja auch im Funk, Soul, Jazz, im Blues letzten Endes auch liegen. Und auch da ist es ja das Üblichste, all diese Gefühle anzusprechen und das nicht nur an Feiertagen oder auf Beerdigungen zu tun, sondern dass das eben zum Leben dazu gehört. Das ist so meine Auffassung, dass man diese Dinge sehr wohl ansprechen sollte. Ja. Denn die Verdrängung wird zu einem Gift wiederum.
Die Verdrängung wird zu einem Gift, und über Zynismus und Ironie können wir vielleicht auch nochmal reden. Aber ich habe was gefunden. Ich habe den Blues. Das ist eigentlich schön. Ich habe mein Gefühl, muss man dem auch einen Namen geben. Im Moment habe ich dermaßen den Blues. Ja. Du hast von der Begegnung gesprochen. Als Sechsjähriger warst du in der Nähe von Weimar. Ist das die Gedenkstätte Buchenwald? Dort war ein Konzentrationslager der Nazis in der Nazizeit. Und du warst 2003 als Sechsjähriger auf dem Ettersberg in der Gedenkstätte.
Nee, das war, als ich sechs war, das war 1992.
Ah, 92, stimmt, ja, jetzt habe ich dich älter gemacht, als du, bis 2003 warst du dann nochmal da, und aber als Sechsjähriger warst du auch schon da.
Ja, genau.
Mit deiner Mutter, dass du, und das, da hast du echt Erinnerungen noch dran?
Ja, das war ein sehr prägendes Erlebnis, das sich mir sehr eingebrannt hat. So, ja.
Und da hast du erstmal die Dimension noch nicht begriffen, aber es war irgendwas, was du gefühlt hast. Und deine Mutter hat auch erzählt, dass dein Vater auch gesessen hat. Und hast du damals schon verstanden? Hat die damals schon gesagt, ja, die Nazis haben ihn zum Halbjuden gemacht und so. Hast du das schon gecheckt oder hat sie dir das gar nicht erzählt?
Doch, also das hat sie mir alles erzählt, dass eben mein Opa Jude war, dass dessen Familie verfolgt worden ist. Aber sie erzählte mir auch direkt von den Ambivalenzen und den Absurditäten der, sag jetzt mal, politischen Wirklichkeit im Totalitarismus sozusagen. Das ist natürlich die Frage, kann das ein Sechsjähriger verarbeiten, aushalten? Also selbst Erwachsene haben da ihre Probleme, wenn es dann um privilegierte Mischehen und Halbjuden und solche Dinge geht, die man sich ausgedacht hat. Aber ja, so wurde mir das näher gebracht, direkt mit all diesen Ambivalenzen. Und man kann damit nicht erfolgreich zu einem Ende kommen, wenn man das irgendwie, diese Informationen alleine verarbeiten will, geschweige denn die Emotionen innerhalb einer Familie. Entweder werden sie ausgelebt, dann sind sie auch verstörend, aber wenn sie verdrängt werden, sind sie nicht minder irritierend. Ja, und aber das war für mich immer verbunden mit so einer Unauflösbarkeit, dieses Thema, und gleichzeitig mit einer Unumgänglichkeit, weil es eben ich einen Überlebenden in meinem Elternhaus hatte. Ja.
Du hast gesagt, eigentlich wäre es schön, nichts davon wissen zu müssen, aber das wäre ein wohligeres Gefühl, aber du musstest davon wissen, und dann beschreibst du ja die Ambivalenz, Schuld und Scham auch. Also dein Vater hat ja durchaus auch Zeiten gehabt, wo er Sympathien für den Nationalsozialismus hatte, und dann hat es ihn erwischt als Opfer. Es ist schwer, das zu greifen. Wie hast du es greifen können?
Es hat für mich, glaube ich, zu einer großen Skepsis geführt. Eine große Skepsis gegenüber Kollektiven, gegenüber Identität, auch gegenüber Autoritäten. Und ich will nicht sagen, dass das immer dazu führt, dass ich besonders konstruktiv mich einbringen konnte in institutionellen Kontexten, auch im Aufwachsen mit anderen, mit Gleichaltrigen und so. Es hat mich nicht unbedingt gesellschaftsfähiger gemacht, aber es hat mich kritischer gemacht. Und gleichzeitig, ja, mein Vater war sich seiner Verfehlungen auch sozusagen bewusst, aber man muss auch sagen, wir sprechen hier von einem Kind erstmal, das im Totalitarismus, wie gesagt, aufwächst. Die eine Hälfte der Familie gilt als der Volksfeind, die andere Hälfte soll mitmachen und macht auch teilweise mit, teilweise auch aus Überzeugung, jetzt nicht in der Kernfamilie, nicht seine Mutter, aber eben nahe Verwandte. Und er hat versucht, da irgendwie unterzukommen. Und natürlich sind Kinder auch mit die größten Opfer eines solchen Regimes, weil sie verführt werden, weil sie von klein auf indoktriniert werden. Und das war ihm natürlich bewusst, dass er da vollkommen in die Irre gegangen ist. Hatte natürlich auch was Demütigendes, in diesem Bestreben mitzumachen, dann zum Feind erklärt zu werden. Gleichzeitig war er aber auch ein Mensch, der trotz aller Skepsis, dem sehr viel daran lag, nicht zurückzuhassen und darin auch irgendwie seine Würde zu erhalten, seine Menschlichkeit zu bewahren. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die man auch mit in die heutige Zeit nehmen kann, dass man immer den Respekt vor dem anderen Menschen, vor dem fremden Menschen, egal woher er kommt, egal wie er denkt, aber dass man eben nicht sich auf die Seite des Hasses ziehen lässt, weil man dann selber nicht mehr in der Lage ist, eine andere Welt aufzubauen. Und ja, das ist irgendwie etwas, was er mir auch mitgegeben hat. Und da versuche ich dann eben immer diesen Zynismus und Skeptizismus nicht in was Toxisches umschlagen zu lassen, sondern irgendwie doch noch nach was Konstruktivem zu suchen.
Gar nicht so einfach. Er hat ja auch sinngemäß gesagt, weil ich Besseres glauben wollte, habe ich Kinder. Verzeiht meine Kinder, aber kämpft. Das ist ja, da wird mir ja ganz auf der einen Seite warm ums Herz und aber auch, das ist ja so komprimiert und so gut. Ich will Besseres glauben, aber verzeiht mir, ich habe euch in eine Welt geboren, aber ihr müsst kämpfen. Ja. Das ist eine ganz schöne Ansage, oder?
Ja, naja, also ne, da, wenn ich das als Sohn lese, ist es natürlich auch, irgendwie steckt da drin auch, das ist für ihn auch ein, ja, fast schon ein Fehler, vielleicht in gewissen auch depressiven Phasen war, Kinder in die Welt zu setzen, sich fortzupflanzen, ne? Und ich verstehe das aber auch so, ich ordne das so ein, dass es ein Mensch eben die Vernichtung auf den Leib gerückt ist, dessen Familie teilweise vernichtet worden ist. Und es ist nur nachvollziehbar, dass man da solche existenziellen Zweifel hegt. Aber das Leben geht weiter, so banal das jetzt klingt. Und es ist vollkommen nachvollziehbar, dass Einzelne an so etwas dann scheitern und verzweifeln. Ich glaube, mein Vater war da so zwischen den Stühlen und deshalb bin ich heute da und ich versuche das Beste draus zu machen.
Ja, er hat dann als Journalist gearbeitet und als Bundestagsabgeordneter, hat also irgendwie weiter, war in der Öffentlichkeit, hat gekämpft, hat sich nicht zurückgezogen. Eigentlich ganz schön stark, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch großen Respekt vor. Und das gibt einem natürlich auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, dass man selber auch nicht einfach nur untätig seine Privilegien genießt, sondern dass man auch fragt, wo kommen die her und was kann ich vielleicht tun, dass die Welt, also das soll jetzt nicht größenwahnsinnig klingen, aber zu einem besseren Ort wird. Was kann ich beitragen?
Was meint der Appell für radikale Offenheit? Offenheit, sich selber auch offen zu legen, von sich was preiszugeben oder was hast du verstanden mit diesem Appell für radikale Offenheit?
Ja, ich glaube im Kontext von meinem Vater ist diese radikale Offenheit eher eine Ergebnisoffenheit für menschliche Beziehungen, für auch gesellschaftliche Prozesse, für Identitäten und ich verbinde diese Offenheit auch mit Demokratie, eben nicht Totalitarismus, nicht immer, dass es nur auf ein Ziel, das als das Allheilmittel für die Welt ausgegeben wird, ausgerichtet ist, sondern dass wir Dinge aushandeln, dass wir nicht vorher wissen, wer wird uns die nächsten 4 Jahre regieren und wir auch nicht wissen, ob es dann nach 4 Jahren wieder so ist. Das ist etwas, was ich sehr schätze, diese Ergebnisoffenheit und das, also so interpretiere ich das für mich.
Kommen wir nochmal zu den Tätern und den Opfern. Das ist ja ganz einfach, das eine war die Täter und die Opfer, aber wir haben ja über die Rollen gesprochen und es sind ja viele Rollen und die Ambivalenz auszuhalten, was in uns steckt, ist ja auch immer schwer. Und da sind die Monster, die Nazis sind ja immer die anderen. Also die Monster, das war eine schlimme Zeit und da waren ja die Nazis und da waren wir. Auch eine schwierige Erzählung, dass die Monster immer die anderen sind, oder?
Klar. Vollkommen. Ich meine, ich bin ja in einem Kontext groß geworden, in dem es eben selbstverständlich war zu sagen, wir waren jetzt nicht eindeutig nur Opfer, sondern wir sind auch in die Position gekommen, Vorteile gegenüber anderen zu haben. Und wenn man, auch wenn man überlebenden Geschichten liest, begegnen einem überall diese Konstellationen, in denen selbst im KZ noch die einen eine Ration mehr hatten als die anderen für Lebensmittel, so widerlich dieses Essen da war und menschenunwürdig. Aber dieses Problem der Hierarchien durchzieht, glaube ich, die ganze Menschheit. Und das war für mich, war das eine Grunderkenntnis, also meines Vaters, dass auch da die Grenzen eigentlich offen sind. Mir ist aber wichtig zu sagen, dass das nicht in so einen Relativismus führen darf und dass wir sehr wohl in einer geschichtlichen Betrachtung und auch wenn wir über gesellschaftliche Verantwortung reden, dass man da sehr wohl unterscheiden muss zwischen denen, die eigentlich gar nichts beitragen können dazu, ob sich etwas ändert, die vielleicht noch im Widerstand ihre Würde irgendwie erhalten können, aber die nicht den Hebel irgendwie wenden können. Und denen, die es sozusagen in der Hand haben und die jederzeit sagen könnten, nein, wir machen da nicht mit oder die noch Gestaltungsräume haben. Das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Ich beobachte manchmal auch, dass dann, also wir kennen das ja aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, auch aus Umfragen, dass überproportional viele Menschen glauben, ihre Vorfahren seien im Widerstand gewesen oder seien selbst Opfer gewesen oder hätten angeblich Juden versteckt. Und das deckt sich nie dieses Empfinden mit den konkreten Zahlen. Das ist schon, glaube ich, etwas, wofür wir auch weiterhin ein Bewusstsein haben müssen, dass es da sehr wohl eine Grenze gibt. Aber das darf eben nicht zu einem moralischen, zu Überheblichkeit führen oder führt uns wieder in einen anderen Chauvinismus. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir dieses Böse eben nicht zu sehr othern sollten, weil wir dann auch nicht gefeit sind auf die Gefahr, dass das aus uns selbst mal rauskommt.
Also othern bedeutet, dass man sind immer die anderen, die Bösen sind immer die anderen, ich bin ja gut, aus einer moralischen Überlegenheit, das kann man auch schön konditionieren, wir sind die Guten und die auf der anderen Seite der Straße sind immer die Schlechten. In deinem Buch, in deinem Debütroman Spur und Abweg wird hinten auf dem Schutzumschlag steht eine Frage. Wie ist es als Sohn eines Holocaust-Überlebenden zwischen den Enkeln von Tätern aufzuwachsen?
Ja.
Hast du das für dich beantwortet? Das ist immer noch eine offene Frage.
Ja, ich weiß nicht, ob die Frage selbst nicht schon zu geschlossen formuliert ist, weil das suggeriert ja wieder ein wenig, als gäbe es nur die einen und die anderen. Ne? Und ja, aber natürlich bin ich teilweise mit Enkeln von Tätern oder zumindest Mitläufern in Berührung gekommen und die das aber auch überhaupt nicht reflektiert haben. Das ist, finde ich, die viel wichtigere Frage, weil dieses Enkel von Tätern und Sohn von Opfer, das hat ja was Essentialisierendes. Das legt einen fest auf irgendeine Perspektive. Aber ich finde, innerhalb dieser Perspektiven, die ja eigentlich nur durch Zufälle entstehen, man kann ja nichts dafür, wessen Kind man ist, gibt es noch so viele Freiräume dafür, wie ich mich dazu positioniere. Und das ist, finde ich, das Entscheidendere. Ich kann Sohn oder Enkel von Tätern sein und mich dem stellen und vollkommen bewusst damit umgehen und kritisch das Ganze reflektieren und ein moralischer, verantwortlicher Mensch werden. Und genauso kann ich auch als Sohn von einem Täter mich irgendwie, ja, überheblich werden, chauvinistisch sein, auch meinem Erbe nicht gerecht werden. Deshalb, es sind immer wir Menschen als Individuen gefragt. Das ist etwas, an das ich fest glaube. Wenn es das nicht gäbe, würde ich nicht an Menschenrechte glauben. Ich glaube, das steckt sogar schon in der Bibel drin, dass Menschen eben diese Fähigkeit haben, selbst Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und ja.
Und über den Glauben können wir reden. Am 12. September wirst du zu uns kommen, 19 Uhr hier auf die Freifläche nach Erfurt in die Gotthardstraße 21, wirst lesen aus deinem Buch Spur und Abweg, Kurt Tallert, und mit dir wird man dann sicher auch reden können. Also das heißt, du wirst lesen und wenn es zum Gespräch kommt, bist du auch bereit?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich freue mich immer sehr, wenn Menschen auch diskutieren wollen oder überhaupt Fragen haben, Eindrücke geben. Auf vielen Lesungen erlebe ich das, dass Menschen dann auch so etwas aus ihrer Familiengeschichte erzählen. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr wertschätze. Also da freue ich mich drauf.
Wir kommen zum Schluss und ich wünsche dir schon mal eine gute Reise und wir hören zum Schluss ein Stück von Gravediggers Unexplained, das dich auch inspiriert hat. Warum hat dich das Stück so mitgenommen?
Ja, es hat mich natürlich einfach auch musikalisch angesprochen. Dem Titel nach Unexplained handelt es sozusagen auch von der Unfähigkeit, gewisse Dinge in Kategorien zu bringen oder durchdringend zu erklären und eben nicht nur die schönen Dinge, sondern auch die schrecklichen, die Ungerechtigkeiten, die Gewalt, die in der Welt besteht. Und diese Position, da konnte ich was mit anfangen. Und ich habe dieses Stück eben gehört, nachdem ich 2003 dann mit meiner Schulklasse in der Gedenkstätte Buchenwald war und dort eben einen sehr pietätlosen Umgang mit dieser Situation begegnet bin. Und danach in dieser Frustrationserfahrung war dieses Lied irgendwie ein Stück weit Trost auch für mich.
Dann hoffe ich, dass du gut nach Erfurt kommst. Wir hören jetzt ein Stück von Gravediggers, danach natürlich noch was von Retro-Gott. Das ist völlig klar und wir sehen uns 19 Uhr am 12. September hier in der Gotthardstraße 21. Danke Kurt Tallert, danke Retro-Gott und danke Mensch. Tschüss.
Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.